Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit strukturierten Wertpapieren befassen. Mich interessiert, was strukturierte Wertpapiere sind, für welche Zwecke sie sich eignen und was sich in Bezug auf sie in Sachen Verbraucherschutz getan hat. Darüber spreche ich heute mit Christian Vollmuth. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes für strukturierte Wertpapiere. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz, lieber Christian.
Vielen Dank, Sven, für die Einladung.
Bundesverband für strukturierte Wertpapiere. Ich glaube, wir müssen einmal darüber sprechen, was ein strukturiertes Wertpapier überhaupt ist.
Der Name besteht ja aus zwei Wörtern, strukturiertes Wertpapier. Fangen wir mit dem Einfachen an. Es ist ein Wertpapier. Also so, wie es Wertpapiere gibt, die Aktien sind oder Fonds oder Unternehmensanleihe, gibt es auch unsere Wertpapiere, die eine Struktur aufweisen. Jetzt ist die Frage, was heißt strukturiert? Das sind Komponenten von Finanzinstrumenten, zum Beispiel Derivate, die man da einbauen kann. Und mit diesen Strukturierungsmerkmalen schafft man es, das Finanzinstrument so fein zu justieren, dass es zu jeder möglichen Markterwartung eines Anlegers passt. Was bedeutet das? Wenn du dir Kapitalmärkte anschaust, dann ist es ja klassisch gesehen bei einer Aktie so, die geht hoch oder die geht runter. Und meistens, wenn du sie kaufst, wünscht dir natürlich als Anleger, dass sie steigt. Also eigentlich verdienst du nur was mit der Aktie, wenn der Kurs der Aktie stetig steigt. Bei uns ist das ein bisschen anders. Da kannst du nämlich Erträge erwirtschaften, also Geld verdienen. Egal, ob die Märkte steigen, ob die Märkte fallen oder ob die Märkte sogar seitwärts tendieren und sich eigentlich gar nicht so viel am Aktienkurs zum Beispiel da bewegt. Und das muss dann zu deiner Marktmeinung natürlich passen. Ja? Und das Besondere daran ist, dass diese strukturierten Wertpapiere ein ganz klares Auszahlungsprofil haben. Die geben dir, also zahlen dir genau das aus, was dein Aktienkurs dann auch tatsächlich macht. Und so, wie es halt strukturiert wurde, wie es halt festgelegt wurde, dass es sich zu gewissen Marktsituationen verhält. Also um es einfach zu sagen, es ist ein bisschen anders als bei Fonds. Wenn man es da platt sagt, dann gibst du das Geld deinem Fondsmanager und sagst, mach was draus. Ja? Und bei den strukturierten Wertpapieren ist es so, dass du entweder sagst, ich glaube, dass die Aktie sich gar nicht mehr so stark bewegt, ja, und eigentlich die Märkte eher seitwärts bewegend sind, und dann kaufst du dir ein strukturiertes Wertpapier, das genau zu dieser Marktmeinung passt. Das wäre zum Beispiel in dem Fall ein Discount-Zertifikat. Da geht man nämlich davon aus, dass der Markt sich nicht stark nach oben bewegt, weil das Discount-Zertifikat ab einer gewissen Kursschwelle gekappt ist. Das heißt, der Anleger kann dann an der Marktbewegung nach oben nicht mehr teilnehmen. Dafür kann er es aber günstiger mit einem Risikopuffer kaufen. Jetzt sind wir aber schon eingestiegen. Es gibt auch nicht das eine strukturierte Wertpapier. Es gibt eigentlich ganz viele strukturierte Wertpapiere. Wir haben mehrere Kategorien bei uns. Die bewegen sich so zwischen der klassischen Anleihe und der Aktie. Das kann man vereinfacht sagen.
Okay, vielen Dank. Super, super Einführung. Jetzt ist für mich die Frage, warum braucht ein strukturiertes Wertpapier einen eigenen Bundesverband, also eine Interessensvertretung Richtung Politik?
Es gibt die klassischen großen Bankenverbände, ja, die übernehmen so die ganz großen Themen wie, ist es gut, dass eine Kapitalmarktunion kommt, aber es gibt auch die Produktverbände und wir sind ein klassischer Produktverband, so wie es den Fondsverband gibt, den BVI, der einen sehr guten Job macht, oder auch den Versicherungsverband, so gibt es halt auch uns als Verband, der ganz konkret die Interessen der führenden Emittenten strukturierter Wertpapiere wahrnimmt und sich wirklich um die Regulierung und die politische Interessensvertretung dann dieses einen Finanzproduktes kümmert. Und da gibt es eine ganze Menge, was, sage ich mal, so von den klassischen ganz großen Verbänden nicht in dem Detail abgedeckt wird.
Ja, das würde mich mal interessieren. Hast du mal ein Beispiel für ein, zwei Themen, um die sich der Verband gerade kümmert?
Ja, da habe ich sogar ganz viele Beispiele. Aber ein klassisches Beispiel ist natürlich die strenge Produktregulierung wie PRIPS oder wie die MiFID, die uns schon seit bestimmt einem Jahrzehnt begleitet. Also Es muss ein Informationsblatt geben, das genau ausformuliert die Chancen, die Risiken, die Kosten des Produkts. Und da wird laufend von der Regulierung dran rumgeschraubt. Das ist ja leider nie bei der heutigen Regulierung so, dass man sagt, einem hat man es einfach gemacht, es erfüllt seinen Zweck und hat auch einen Nutzen. Und dann passt das so, sondern leider tendiert Brüssel dazu, überzuregulieren. Ist dann zwar meine Daseinsberechtigung, weil wir immer wieder uns da einschalten müssen in diesem politischen Prozess und versuchen, Schlechtes zu verhindern. Aber die Regulierung wird halt weiter fortgeschrieben. Das zum Beispiel.
Das Wesen eines Verbandes ist es ja, die Interessen der Mitglieder zu bündeln letztendlich. Also ihr schaut, dass ihr einen Konsens findet unter den Mitgliedern und dann letztendlich das Ergebnis dieses Prozesses nach draußen tragt als Interessensvertretung. Wer sind denn konkret eure Mitglieder?
Ja, unsere Mitglieder sind die führenden Emittenten strukturierter Wertpapiere. Ganz konkret haben wir die, haben wir 15 Banken bei uns, die führenden Banken im Markt, wenn ich jetzt die einzelnen Namen aufzähle, muss ich aufpassen, dass ich keinen vergesse. Aber natürlich haben wir den Sektor der öffentlich-rechtlichen Banken hier mit der LBBW oder mit der Deka. Von der Genossenschaftsseite haben wir die DZ Bank. Wir haben die führenden privaten Banken, sowohl aus Deutschland, also Deutsche Bank, aber natürlich auch die großen europäischen BNP, wir haben die Amerikaner, Société Générale, also wirklich eigentlich die großen bekannten Namen sind alle bei uns versammelt. Darüber haben wir natürlich auch noch, dazu haben wir noch ein paar Fördermitglieder, also drei Börsen, Börse Frankfurt, Börse Stuttgart und die Börse München. Und wir haben dann auch noch weitere Fördermitglieder. Was ganz interessant ist bei uns, sind auch die Direktbanken, also die Online-Broker Mitglied. Ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, wenn ich mir die anderen Bankenverbände anschaue. Also Trade Republic, Consors, Comdirect, so die großen Direktbanken, wo ja jetzt auch verstärkt die Jugend viel investiert, Trade Republic, die Neo-Broker.
Also die Emittenten von strukturierten Wertpapieren und Plattformen, über die man sie am Ende des
genau
Tages
handeln so
kann. Okay, verstanden. Der Verband wurde 2008 als Deutscher Derivateverband gegründet und ist jetzt umformiert in Bundesverband strukturierte Wertpapiere. Was war denn notwendig oder warum wurde denn diese Umbenennung notwendig?
Ja, leider wurden wir in der Vergangenheit immer wieder verwechselt. Deutscher Derivateverband, da dachten viele, und jetzt nicht nur von der Presse, sondern auch gerade von den Regulierern daran, dass wir die Interessensvertretung der OTC-Derivate sind, also der zwischen institutionellen Marktteilnehmern gehandelten Derivate. Und das sind wir natürlich überhaupt nicht. Ja, unsere Produkte sind gerade für den Privatanleger konzipiert worden und werden ja auch auf der Basis eines Wertpapierprospektes, der von der BaFin gebilligt wird, dann auch aufgelegt. Und diese OTC-Derivate, die werden bilateral verhandelt in standardisierten Verträgen, sind aber ein ganz anderes Produkt. Ja. Und dass da immer wieder zur Verwechslung kam, haben wir uns gesagt, naja, jetzt nennen wir das Kind doch beim Namen. Ja. Deutscher Derivateverband ist eigentlich gar nicht das, was wir sind. Wir legen ein Wertpapier auf, also ein echtes Wertpapier für einen Privatanleger und dann nennen wir es doch einfach so, wie wir sind. Da haben wir jetzt keine Marketingagentur genommen, die sich irgendwie so einen fancy Kunstnamen ausgedacht hat, wie Evonik oder was auch immer da im Markt so herumschwirrt, sondern wir waren, ich glaube, relativ langweilig unterwegs, haben uns am Bundesverband für strukturierte Wertpapiere genannt, der BSW.
Und am Ende des Tages muss ja auch der Politiker verstehen, was ihr macht und um was ihr euch kümmert. Dann verstehe ich auch diese Umbenennung. Du bist seit 2022 geschäftsführender Vorstand des BSW, damals hieß er noch Deutscher Derivateverband. Ja, wie kommt man in so eine Position? Was hast du in deinem Leben gemacht, dass dich qualifiziert, Geschäftsführer von so einem Verband zu werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt meine gewählten Vorstände fragen, die mich angestellt haben. Also jetzt mal im Ernst, das war ein reiner Zufall, so wie das ja vielfach im Leben, im Berufsleben aus Zufällen besteht. Ich bin vor, 2001 habe ich bei der Deutschen Bank in der Rechtsabteilung angefangen und habe mich da um die rechtliche Dokumentation von Derivaten gekümmert und auch den Aktienhandel betreut. Und irgendwann hatte ich dann, ja, war es auch ein Zufall, sagte jemand aus dem Geschäft von der Business-Seite, kannst du mal die Satzung für so einen neuen Verband schreiben? Den wollen wir jetzt gründen. Das war die Geburtsstunde dann damals des Derivateforums, so hieß der Vorgängername vom DDV. Ja, und dann habe ich die Satzung geschrieben, war bei der Gründungsversammlung dabei, habe mir da nicht viel bei gedacht und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht beim DDV anfangen will. Und das habe ich dann 2010 gemacht. Und dann war ich schon mal 7 Jahre bei dem Verband. Dann habe ich noch mal einen Ausflug, ich sage immer die Realwirtschaft gemacht, aber ins tatsächliche Leben des Wirtschaftens, war bei einem Indexanbieter in Frankfurt. Und und dann kam noch mal der Ruf, jetzt soll man ja nicht so emotional oder pathetisch werden, so wahre Liebe und Borussia Dortmund, aber das hatte mir schon damals viel Spaß gemacht, die erste Stage. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du noch mal machen, da möchtest du noch ein bisschen weitermachen. Und jetzt bin ich wieder an Bord und habe eine ganze Menge Spaß. Und diese Schnittstelle zwischen der Politik und der Wirtschaft und auch versuchen, den Regulierern zu erklären, wofür wir stehen, was wir tatsächlich machen, auch den Kontakt zu den Finanzjournalisten zu haben, da haben wir noch eine ganze Menge vor. Das macht viel Spaß.
Interessensvertretung, also eigentlich Lobbyismus. War das so vor 20 Jahren schon dein Traum oder?
Nee, ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, mit 13 wollte ich Bundeskanzler werden, aber das sagt ja so ungefähr jeder Zweite, okay, oder Fußballspieler.
Passt in die Richtung.
Wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hättest, du wirst mal, oder vor 30 Jahren, du wirst mal Derivateanwalt, wie ich angefangen habe, Jura zu studieren, hätte ich gesagt, was ist denn das? Und dann auch noch bei der damals größten Deutschen Bank. Und dann Lobbyist, da denkt man auch immer an so Hinterzimmer und Kamingespräche und viel Essen und viel Wein trinken. Das ist Gott sei Dank nicht so, sonst würden wir uns ja laufend irgendwie hier durch den Raum kugeln. Also Lobbyist ist ist schon so ein komischer Begriff, aber man versucht natürlich, das zu erklären, was die Industrie macht, und dafür braucht, glaube ich, auch einfach die Politik Ansprechpartner, und da ist die Rollenverteilung eigentlich auch klar, und da ist eine ordentliche Transparenz drin, da wird mir auch immer mehr reguliert, gibt ein Lobbyregister, das passt alles.
Lass uns nochmal zurückkehren zu den strukturierten Wertpapieren. Auf eurer Webseite ist so die Systematik, die Taxonomie der unterschiedlichen strukturierten Wertpapiere ganz gut dargestellt.
Ja.
Es gibt so zwei Oberkategorien, also das Anlageprodukt und das Hebelprodukt. Kannst du mal so die so ein bisschen auseinandersortieren? Vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Ja, kann ich gerne machen. Das ist ja unsere Produktklassifizierung. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, wir bewegen uns so zwischen der klassischen Anleihe und vom Risikorenditeprofil und der Aktie. Also was ich sagen will ist, und ich weiß, dass in Brüssel sind Autobeispiele ganz verpönt, weil die deutschen Lobbyisten immer gerne mit der Autoindustrie argumentieren. Aber ich versuche das mal hier. Also ich habe ja gesagt, es gibt nicht das eine strukturierte Wertpapier. Wenn ich uns mit dem VW-Konzern vergleiche, dann haben wir alles so im Portfolio. Wir haben den Golf, wir haben den VW-Bus, wenn man viel transportieren will, wenn man ein bisschen schneller fahren will, kann man auch einen Porsche kaufen und einen Porsche fahren. Also wir haben von A bis Z eine ganze Bandbreite drin. Was will ich damit sagen, um ein bisschen konkreter zu werden? Wenn du dir Anlageprodukte anschaust, dann hast du einen längerfristigen oder mittelfristigen Anlagehorizont. Ich sag mal so 3 bis 5 Jahre mittelfristig, und längerfristig ist darüber hinaus. Mittelfristig kann auch schon ein Jahr sein. Jedenfalls sind es nicht wenige Tage. So. Wenn du kurzfristig anlegen willst, dann gehst du eher auf die Hebelprodukte-Seite, weil du versuchst, mit einem kleinen Geldeinsatz, mit einer geringeren Kapitalanlage, doch über einen sogenannten Hebel höher zu partizipieren an der Kursentwicklung, zum Beispiel einer Aktie. Wie immer im Leben, das ist der Kapitalmarkt, mehr Risiko heißt auch mehr Rendite, kann man auch umdrehen, mehr Rendite heißt mehr Risiko, und weniger Rendite heißt aber auch, dass man weniger Risiken hat, und da bewegt sich unsere Welt. Also wenn ich mir ganz links quasi, ich will nicht von Einsteigerprodukten, aber wenn ich mir die Anleihen anschaue, also unsere Zinsprodukte, dann ist das ganz klar, was du bekommst. Du hast einen festen Ertrag, da steht ein Zinssatz drauf und das war's. Das orientiert sich jetzt nicht an eine Aktie oder an irgendwas, sondern du gibst der Bank Geld, ist eine Bankanleihe und bekommst von der Bank dann, wenn du das Geld zurückbekommst, halt einen Zins dafür. So, ganz einfach. So. Und wenn du aber ein bisschen mehr Ertrag haben willst, ja, so wie bei einer Aktie, irgendwann gehst du in den Wertpapiermarkt und sagst, ja, ich glaube an das Unternehmen und möchte mehr Ertrag generieren und glaube, dass sich das positiv entwickelt, dann hast du ein höheres Risiko, ja, aber hast dann auch höhere Erträge über die Laufzeit. Das ist das Deutsche Aktieninstitut der beste Ansprechpartner mit der Performance der Aktie über 30 Jahren. Und das begleitet uns ja auch gerade in der ganzen Aktien-Altersvorsorge-Diskussion. Also, um es nochmal ganz kurz zu beantworten, in unserem Portfolio findest du von dem quasi konservativen Produkt bis zu dem etwas spekulativer ausgerichteten Produkt alles, und der Anleger muss sich nur darüber im Klaren sein, was will ich in meinem Depot haben und welche Risiken bin ich bereit einzugehen.
Okay, vielen Dank. Das leuchtet mir ein. Die Frage, die ich noch habe, die im Kontext von strukturierten Wertpapieren immer wieder auftaucht, ist die Frage nach dem Emittentenrisiko. Kannst du diesen Begriff mal etwas beleuchten, was dahinter steckt?
Ja, das Emittentenrisiko ist das Ausfallrisiko. Also ich habe ja vorhin gesagt, so ein strukturiertes Wertpapier ist in erster Linie die Anleihe, eine Bankenanleihe. Also ja, die Bank legt ein Wertpapier auf, und wenn die Bank jetzt in eine Schieflage geraten würde und insolvent geht, so muss man sagen, dann wäre natürlich auch, würdest du deinen ganzen Kapitaleinsatz verlieren, weil dann ist auch die Bankanleihe nichts mehr wert. So ist ja von der Bankeneinlage jetzt auch nicht abgedeckt. Da muss man sich dann einfach anschauen, da ist unser Markt ja jetzt im Gegensatz, sage ich mal, zu Unternehmensanleihen, wo nicht immer ganz klar ist, was für eine Bonität hat der Emittent der Unternehmensanleihe, ist die Bankenwelt sehr stark reguliert worden. Wir hatten ja in 2008 einmal die Finanzkrise mit Lehman, ist ja noch bekannt, quasi den älteren Zuhörern sicherlich. Und in der Folge dieser Finanzkrise hat die Regulierung ja unglaublich zugenommen. Nicht immer zum Positiven, aber in der Hinsicht auf jeden Fall schon, weil die Banken einfach stabiler sind. Die Regulierer sehr viel stärker da reinschauen. Plus, was wir jetzt noch zusätzlich machen von Verbandsseite, wir veröffentlichen die sogenannten CDS-Spreads, also die Kreditausfallrisiken der einzelnen Emittenten. Und da kann man dann ganz klar sehen, ist das ein hohes Risiko oder ist das ein niedriges Risiko, aber durch die Bank weg, wenn man sich die Ratings unserer Banken anschaut, die emittieren, sind das finanzstarke Banken.
Okay, also für mich nochmal zusammengefasst, Emittentenrisiko bedeutet, dass die Bank, die das strukturierte Wertpapier auflegt, emittiert, pleite geht.
Genau so ist es.
Auf den Punkt. So, und du hattest die Lehman Bank angesprochen, die 2008 pleite gegangen ist. Ich sage mal, spätestens seit diesem Zeitpunkt kennen auch die Verbraucherschützer strukturierte Wertpapiere und haben sie auf dem Radar. Was hat sich denn da in den letzten 15 Jahren, sage ich mal, auch im Verhältnis zu den Verbraucherschützern geändert? Seid ihr mit diesen im Dialog? Erklärt denen ihr diese Produkte? Und vor allen Dingen auch, was sich in den letzten 15 Jahren zum Guten gewendet hat?
Ja, wir versuchen es denen zu erklären. Also wir sind auf jeden Fall im Dialog. Man muss ja, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, auch sehen, dass auch die Verbraucherschützer ja auch Lobbyisten sind. Die würden natürlich sagen, nur auf der guten Seite. Und es ist natürlich auch sinnvoll, den Verbraucher zu schützen, keine Frage. Das versuchen wir ja auch selber. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir sagen, wir sind der Banken-Lobbyverein und wir machen nichts für den Verbraucherschutz, sondern wir meinen ja, dass wir unser Produkt am besten verstehen. Und natürlich haben wir auch ein großes Interesse dran, über unser Produkt selbst aufzuklären. Also wir haben eine ganze Menge Infomaterialien, die wir herausgeben, arbeiten noch an Filme auf YouTube. Also wir versuchen, das Produkt zu erklären. Relativ simpel, ja, es ist nicht, also auch ein bisschen Eigennutz dabei, weil gerade was unsere Industrie ausmacht, wenn man sich so die Fälligkeiten, also die Laufzeiten der Wertpapiere anschaut, sind die nicht so super lange. Also ich habe ja vorhin gesagt, die reichen von ein paar Wochen, ein paar Monaten bis zu ein paar Jahren, aber so die durchschnittliche Fälligkeit bei einem Anlage, strukturierten Wertpapiers in 3 bis 5 Jahre. So, und nach den 3 bis 5 Jahren kommt der Anleger wieder und muss ja entscheiden, lege ich das Geld wieder in so ein strukturiertes Wertpapier an. Und da ist unser Interesse natürlich, dass er das tut. Und das macht er nur, wenn er mit dem Produkt zufrieden ist. Das ist ja genauso, jetzt komme ich wieder zu meinem Auto zurück, meinem Autobeispiel, beim Autokauf. Wenn du mit BMW nicht zufrieden bist, dann gehst du halt zu Mercedes oder Audi. So, und wir möchten, dass er weiter BMW fährt, wenn ich uns jetzt mit BMW vergleichen würde. Und deswegen, wir versuchen, guten Draht zu den Verbraucherschützern zu haben. Da sind manche natürlich schon noch in den Zeiten von Lehman noch verhaften geblieben. Aber da gibt es auch viele, mit denen man in einem guten Austausch steht.
Keine Frage. Du sagtest ja auch, dass seither Regulierung sich sehr, sehr stark auch um den Verbraucherschutz bemüht hat, gerade was eure Produkte angeht. Jetzt ist Verbraucherschutz, Regulierung ist, was Verbraucherschutz angeht, eine Komponente. Die andere Komponente ist Wissen, Bildung. Das macht ihr auf eure Art und Weise mit dem Bezug zu euren Produkten. Wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, also Regulierung und Bildung, dann hat man eigentlich den besten Verbraucherschutz.
Genau so ist es. Also die Frage ist ja immer, wie paternalistisch will man unterwegs sein? Also du hast das schöne Wort Bildung verwendet. Wir können es ja mal von zwei Seiten beleuchten. Natürlich ist es am besten, wenn der Anleger selber ein Interesse dran hat, ich verstehe das, was ich mache und mich interessiert das. Ich begleite aktiv meine Kapitalanlage, quasi so ein Learning by Doing. Ja? Das ist ja jetzt oft der Schrei in der Öffentlichkeit, Wirtschaft als Schulfach. Das ist eine super Sache. Ich hoffe auch, dass das kommt. Und aber das wird eine ganze Zeit lang dauern. Du kennst die Probleme. Ist eine Ländersache. Alle müssen sich an einen Tisch setzen, müssen davon überzeugt sein. Da müssen das die Lehrer ja auch irgendwann noch studieren, weil so einfach zu sagen, ja, jetzt Wirtschaft als Schulfach ist schön, aber dann können wir nicht nächstes Jahr loslegen, sondern müssen wir einen entsprechenden Studiengang dann auch wahrscheinlich einrichten. Dann müssen das die zukünftigen Lehrer erstmal lernen, wie sie das dann auch lehren. Und dann wird da ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und ich hoffe in der Zwischenzeit, und das ist auch unsere Aufgabe als Verband oder auch als Industrie, dass wir natürlich Interesse dran haben, dass die Anleger, die unser Produkt kaufen, das verstehen. Und verstehen tun sie es dann, wenn sie ordentliches Infomaterial an die Hand bekommen. Da hat die Regulierung einiges gut gemacht, aber nicht alles. Also wenn ich mir so Statistiken anschaue und höre, dass nur 14% der Anleger, ich nenne jetzt so eine Zahl, ja, kann man natürlich immer herausfordern, die Zahl, aber es sind wohl 14% der Anleger nur dieses Infoblatt lesen, dieses ganz einfache Infoblatt und kaum ein Anleger den Basisprospekt, da muss man sich natürlich fragen, hat die Regulierung ihr Ziel erreicht, wenn über 2/3 der Anleger das Infoblatt gar nicht öffnen, weil sie sagen, das interessiert mich nicht.
Oder sie verstehen es nicht.
Oder sie verstehen es nicht und sie verstehen es deswegen nicht, nicht weil die Bank nicht gewillt war, das ordentlich zu schreiben, in einfachen Worten, kurze Hauptsätze, nicht zu verschachtelt und nicht zu komplex beschrieben, sondern weil die Regulierung sagt, du musst das, das, das reinschreiben und das darfst du aber nicht reinschreiben und das musst du auf 3 Seiten schreiben. Und Nachhaltigkeit hätten wir zwar gerne im Infoblatt, aber eine Nachhaltigkeitsampel, die das leichter visuell erklärt, die wollen wir dann doch nicht haben. Und da gibt es ganz viele Beispiele, die es halt dann so unleserlich machen, so das typische Beamtendeutsch. Man liest so ein Schreiben und man denkt, das kommt direkt von der Behörde und eigentlich ist es schade, weil die Idee dahinter mal gut war. Die Idee war wirklich mal gut und die Banken sind auch gewillt, das umzusetzen. Also mein Beispiel wieder, wir wollen ja, dass der Kunde wiederkommt. Also nur ein glücklicher Kunde investiert auch wieder, ansonsten geht er zu einem anderen Wertpapier über.
Okay, verstanden. Ihr sprecht auf eurer Webseite davon, also dass der BSW Verfechter der Selbstregulierung ist. Was versteht ihr denn darunter?
Ja, das haben wir immer gesagt, dass eine gute Regulierung, die wir selber machen, sicherlich besser ist als eine schlechte Regulierung, die zum Beispiel aus Brüssel kommt und nicht bis zu Ende durchdacht ist. Deswegen haben wir im Jahr 2013, das ist jetzt auch schon 11 Jahre her, bevor die ganze Regulierung mit der MiFID zum Beispiel losging und der Kostentransparenz, haben wir damals gesagt, Mensch, wir müssen den Anleger noch besser über die Kosten aufklären. Wir veröffentlichen die erwartete Emittentenmarge, also das, was der Emittent an dem Produkt tatsächlich selber verdient. Und das haben wir damals in das viel gelobte von Ilse Aigner, von der damaligen Verbraucherschutzministerin, ins Leben gerufene Produktinformationsblatt in den sogenannten Beipackzettel gepackt. Und das war eine klassische Selbstregulierung. Das war, bevor die MiFID-Kostentransparenz kam, war das unsere eigene Idee, weil wir gesagt haben, wir haben nichts zu verstecken. Anderen Finanzprodukten wird vorgeworfen, dass sie viel zu viel Provision beinhalten, intransparent sind in der Kostenstruktur. Und wir haben gesagt, die ist bei uns so niedrig. Wir haben mehrere Kostenstudien gefahren und veröffentlicht. In der letzten, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, waren die jährlichen Gesamtkosten bei ungefähr 0,82%, also inklusive der Vertriebsprovision. Wenn man die herausrechnet, ist die Emittentenmarge natürlich viel niedriger. Und wir haben gesagt, wir haben nichts zu verstecken, wir veröffentlichen das gerne.
Super, danke für die Darstellung. So, mit Blick auf das Ende unseres Gespräches würde ich mit dir ganz gerne nochmal so einen Blick in die Glaskugel werfen. Wir haben über das Thema Vermögensbildung, das haben wir schon angerissen. Mhm. Der demografische Wandel fordert ja nun, wie wir alle wissen, deutlich mehr Eigeninitiative jedes Einzelnen bei der Vorsorge für das Alter. Denkst du, dass es gelingen wird, mehr Menschen an den Kapitalmarkt zu holen? Und was wäre idealerweise die Rolle von Emittenten strukturierter Wertpapiere?
Also, da fange ich doch mal mit unserer Vision an, ja, und zitiere nicht Helmut Schmidt, der immer sagte, wenn man eine Vision hat, sollte man zum Arzt gehen. Aber uns wäre es am liebsten oder auch mir, wenn jeder deutsche Anleger ein strukturiertes Wertpapier in seinem Depot hätte. Das hört sich erstmal nach einer ziemlichen Vision an. Kann man das schaffen? Ich denke schon. Unsere Aufgabe wird einfach sein, dass wir das Produkt noch besser erklären, noch mehr quasi dem Anleger verdeutlichen, was er damit erreichen kann. Du hattest die Frage nach der gibt es genügend Anleger? Also bin ich zuversichtlich, dass im Kapitalmarkt, dass der sich noch besser entwickelt? Da ist die Antwort ja. Also der Blick in die Glaskugel, wir sehen ja schon ganz gute Zeichen. Wir haben jetzt das Generationenkapital verabschiedet bekommen vom Bund, vom Finanzminister, was ja auch ein erstmaliges positives Zeichen ist, dass der Staat bereit ist, in den Kapitalmarkt selber einzusteigen, um die Beitragssätze hier zur Renten, zur Rente zu stabilisieren. Und das ist, glaube ich, das erste gute Zeichen. Das zweite Zeichen, und das wäre mein Wunsch, nicht nur der Blick in die Glaskugel, sondern der Wunsch für die Zukunft, ist, dass die private Altersvorsorge gestärkt wird, ähnlich wie in Schweden, wo der Staat sagt, wenn der Privatanleger oder der Anleger selber willens ist, fürs Alter vorzusorgen, dann wird das auch von staatlicher Seite unterstützt, ja, steuerlich unterstützt, und zwar finanzproduktoffen, also nicht jetzt beschränkt auf zum Beispiel Versicherungsprodukte, so wie in der Vergangenheit, oder auch Fondsprodukte beim Riestern, sondern einfach eine komplett offene Altersvorsorge oder auch Vermögensbildung, die der Anleger selber in die Hand nehmen kann. Und ich glaube, da werden wir uns hinentwickeln. Es gibt gar keine andere Option. Und die andere Option ist halt, dass der Bundeshaushalt irgendwann in voller Gänze für die Altersvorsorge hergenommen werden muss. Und ich glaube, wir haben im Land haben wir noch ein paar andere Aufgaben, die wir bezahlen müssen.
So ist es. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Christian. Wir haben viel gestreift rund um das Thema strukturierte Wertpapiere. Es gibt mit Sicherheit noch mehr Informationsbedarf bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auf eurer Webseite gibt es eine ganze Menge mehr davon. Vielen Dank an dieser Stelle und ja, bis demnächst mal wieder.
Danke dir für die Einladung.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass ihr mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.